Ja, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist und dass du die Julia jetzt auch ausrüstest mit all dem, was sie vorbereitet hat, dass du durch deinen Heiligen Geist durch sie reden wirst und uns ansprechen wirst. Ich bitte dich, dass du sie ruhig machst, dass du sie durchströmst mit deinem Frieden, mit deiner Kraft, mit deiner Freude und dass du unsere Herzen weit auftust, dass wir dich hören, dich verstehen, dich sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.
Amen. Danke vielmals. Baruch ata Adonai Elohenu Melech haolam Berei Pri Hagafen. Gepriesen du Herr, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht des Weinstocks. Für diejenigen unter uns, die an diesem Gründonnerstag hier in diesem Saal. Eigentlich, wieso genau dieser Segensspruch? Wieso genau diese Worte? Was wollen diese Worte uns Tieferes über die ewigen Pläne Gottes vermitteln? Und eigentlich genau in der Osterzeit habe ich ein Buch von N.T. Wright über Johannes Evangelium gelesen. Und da stand auch, dass dieses Passafest, was wir ja in den Westen in unserer Frühlingszeit feiern, ist eigentlich für das jüdische Volk auch ein Erntedankfest. Oder es beinhaltet einen Teil von Erntedank. Und dann habe ich mich gefragt, was hat eigentlich Erntedank mit dem Ostergeschehen zu tun? Und was hat das alles mit uns zu tun und mit unserer Zukunft in der Ewigkeit zu tun? Dann habe ich dann versucht, das für meine heutige Predigt nachzuforschen. Und deshalb werde ich zuerst, wie Gotti das eingeleitet hat, ein bisschen über das Passachfest und über das Auszug Israels aus Ägypten reden. Denn Pessach ist eine der größten Feiern Israels. Sie ist älter als der Schabbat und Schabbat, wissen wir, das ist wirklich so Kernstück von dem jüdischen Glauben. Doch sie feierten dieses Pessachfest auch bevor sie ins Land Israels angekommen sind. Und sie gaben diesem Fest eine spirituelle Bedeutung durch die Geschichte, die sie dadurch immer wieder neu erlebten und immer wieder neu feierten. Und es geht auf die Geschichte der Errettung des israelitischen Volkes aus Ägypten. Und nach einigen rabbinischen Schriften feiert man diesen Fest auch heute noch mit der Einsicht, dass in jeder Generation ein Mann geben soll, der sich so begeben soll, so fühlen soll und so handeln soll, als wäre er gerade von Ägypten gerettet. Das heißt, damit diese echte Bedeutung des Festes der Errettung Israels aus Ägypten nicht verloren geht, soll in jeder Generation irgendjemand auf sich nehmen, so zu handeln, damit es nie aus der Erinnerung verloren geht. Es ist ja meines Erachtens die wichtigste Geschichte Selbstverständnis eines Juden. Wir haben ja früher dieses Jahr durch Gabriel Bürgisser in einer Predigt gehört über Entstehungsgeschichten. Vielleicht magt ihr euch noch erinnern, es ging um das, was wir für uns vornehmen als woher komme ich, durch welche Umstände bin ich auf die Welt gekommen. Und was bedeutet das für meine Geschichte? Was bedeutet das für mein Selbstverständnis? Was bedeutet das für mein Verhaltensmuster, für mein Selbstbild, aber auch für meine Blockaden? Und obwohl im Genesis lesen wir über Adam und Eva und die ganze Schöpfungsgeschichte, wir müssen uns vor den Augen führen, dass diese Geschichten nach heutigem Stand des Wissens wurden erst viel später überliefert. Erst nach dem babylonischen Exil haben wir einen Text, wo über die Schöpfungsgeschichte geredet wird. Aber die Geschichte über die Rettung von Ägypten, was eigentlich in der Bibel nach der Schöpfungsgeschichte steht, das wusste das Volk viel, viel früher und feierte das auch viel, viel früher. Es war eine Geschichte, die von Generation zu Generation weitererzählt wurde und dadurch wie in dem Blut von den Juden lebte. Das war eine Geschichte, die Jesus sehr wahrscheinlich als kleiner Junge immer an seinem Familientisch durch das Feiern des Sedermahles auch immer miterlebt hatte. Das war die Geschichte, die unsere neutestamentlichen Helden Maria, Martha, Magdalena, Johannes, Paulus, Petrus in sich trugen. Sie wussten diese Geschichte. Das war in ihrem Blut. Und was für eine Geschichte. Es beinhaltet diese Drama, die wir eigentlich, ob wir von jüdischer Herkunft kommen oder nicht, sehr, sehr tief in uns verankert haben. Es ist eine Geschichte über einen großen Bulli. Eine Geschichte über diesen großen, bösen Herrscher, der eigentlich so viel Macht hat, um damit alles machen zu können, was er will. Aber was er wählt, damit zu machen, ist die Kleiner noch kleiner zu machen. Es ist die Geschichte des Pharaos, des großen Herrschers Ägyptens, der das kleine Volk von Israel, die eigentlich keine Konkurrenz darstellte, ungerecht und gnadenlos behandelt hat. Es ist wie eine Geschichte über eine echte Sadistin, die nie auf diejenigen herumhaken, die wirklich in derselben Machtkategorie sind, sondern immer auf die Schwächere. Eine Geschichte der Ausbeutung der Armen, der Sklavenarbeit, dem tiefen, tiefen Unrecht, wo die Reichen immer reicher werden, auf Kosten der Armen, die immer ärmer und auch immer benachteiligter werden. Es ist eine Geschichte des Leidens. Und diese Geschichte kennen wir eigentlich, wenn wir darüber wirklich nachdenken, auch heute. Wenn nicht aus eigener Erfahrung, dann mindestens aus den Nachrichten berichten. Aber wie alle guten Geschichten beinhaltet diese Geschichte auch einen Helden. In der Geschichte Israels unter der Herrschaft des Pharaos kommt diesen Helden durch einen Boten und er lässt ausrichten: Ich habe euch zugehört. Gott sagt zu Mose durch diesen Busch: Ich höre mit. Ich habe gehört, dass mein Volk weint und trauert darunter, dass er unter diesem ausbeuterischen, entmenschlichenden System lebt. Und ich leide mit. Und ich habe einen Plan. Und er lässt ausrichten: Folgt meinem Boten, folgt Mose. Er wird euch Zeichen und Wunder tun. Und so werdet ihr sehen, dass er von mir ermächtigt ist, euch aus der Sklaverei herauszuführen. Und dann wird dieser große Bulli sich konfrontieren sehen, dass es eine noch größere Macht gibt als ihm, die wirklich in eine Konkurrenz stellen kann. Und ich, Gott, der Herr Israels, ich werde seine Bosheit zu einem Ende bringen. Also die Geschichte von dem Pessach ist: Kleines Volk unter großen, bösen Macht schreit in den Himmel. Und der Himmel hört zu, weil der Himmel auch eigentlich immer zuhört. Und er hat schon einen Plan und hatte das auch immer. Und wir wissen oder wir meinen zu wissen, dass das nicht nur die Situation mit dem Pharao bedeutete, dass Gott nicht nur einen Plan hatte, um das kleine Volk Israel aus der Herrschaft des Pharaos herauszuführen. Nicht nur einen Plan hatte, den Pharao zu bestrafen und zu zerstören. Nein, er wollte die ganze Bosheit auf der ganzen Welt, in allen Zeiten, gestern, heute und morgen, immer, endlich ein Ende setzen. Was Gott will, ist keine Bullis mehr, sondern Freiheit und Leben in Frieden und Gerechtigkeit. Und hier kommt in unser Bild Jesus rein. Jesus kam auf die Erde mit dem Wissen, dass es nicht nur der Pharao war, der konfrontiert und zerschlagen werden sollte. Dass es immer wieder neue Pharaos geben werden, namens Ramses, Nero oder Hitler? Oder soll ich das von heute sagen? Es werden immer wieder diese Bullies kommen, außer der Bully hinter allen Bullies endlich seiner Macht weggenommen wird. Ja, ich rede über den Satan, der Ankläger, der Bully, diese personifizierte Macht, der hinter allen bösen Mächten steht, der musste endlich zur Strafe gezogen werden. Hinter allen entmenschlichenden Systemen, hinter aller Sklaverei, hinter aller Unfreiheit, hinter aller Bosheit steckt etwas, was Gott gar nicht gefällt. Weil Gott kann nicht Liebe sein und gleichzeitig schweigend zuschauen, dass es Ungerechtigkeit passiert, dass es arme Menschen ausgebeutet werden, dass Menschen zur Sklavenarbeit gezwungen werden, dass sie entmenschlicht werden. Und deshalb denke ich, es ist wirklich kein Zufall, dass Jesus sich dieses Fest ausgewählt hat, um das zu vollbringen, wozu er auf diese Welt gekommen ist, um zu vollbringen. Und zwar Rettung von der Macht des Bösen. Und um seine Rettung in die Wege zu leiten, beinhaltet der Plan Gottes damals und auch heute noch zum Teil drei Elemente. Das erste ist Gericht über Ungerechtigkeit. Was bedeutet das? Wenn ein System so böse und so entmenschlicht ist, dass die Menschen unter diesem System daran leiden, ausbeutet, dass es so Sachen gibt wie Arbeit ohne Ruhe, wortwörtlich die Auspressung von allem, was wir uns als Menschen in uns tragen, ohne dass wir die Möglichkeit haben, wieder zu Kräfte zu kommen. Es scheint banal, gell? Zumal auch heutzutage gilt Arbeit, 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 Arbeit und auch in der Freizeit, ja, nicht ruhen. Und auch in der heutigen Zeit definieren wir unsere Würde und unseren Wert nach unserer Leistung und das, was wir, unsere Produktivität. Und wenn wir darüber nachdenken, was für, ich will das explizit wirklich so sagen, wie satanisch und wie dämonisch das ist, dass die Seele des Menschen, dass die Würde des Menschen so auf dieses eine Sache so zerkleinert wird, dann wissen wir, ja, auch heute ist dieses Problem zum Teil nicht ganz gelöst. Wenn wir darüber nachdenken und an den Tagen oder an den Momenten oder an den Monaten oder Jahren denken, wo wir nichts leisten konnten. Und wenn wir dann feststellen, dass dadurch, dass wir darüber nachdenken, auch merken, oh, mein Gedanke, die dabei vorkommt, ich bin nichts wert, dann wissen wir, wir haben einen Gedanke tief in uns verankert, der nicht von Gott kommt. Und im Exodus steht sogar, dass Gott versucht hat, zuerst mit dem Pharao zu verhandeln und zu sagen, hey, gib doch den Menschen einen freien Tag. Sie sollen zu mir in die Wüste kommen und für mich Opfer bringen. Anders gesagt, sie sollen wieder ein bisschen zu Kräfte kommen, dadurch, dass sie sich mit ihrem Schöpfer verbinden. Und der Pharao hat Nein gesagt, er soll ja nicht einen ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende freie Arbeit verloren. Aber nein, der Gedanke Gottes ist der Gedanke des Sabbats. Ja, tue deine Arbeit an 6 Tagen, mach das, wofür du berufen bist. Aber das, was wir wissen über die Sabbat, ist, dass es heißt, bedenke, dass es eigentlich immer Gott derjenige ist, der der eigentliche Tuer dieser Arbeit ist, dass der eigentliche Segner dieser Arbeit ist, dass wir als Menschen auch dafür geschaffen sind, auch uns wirklich wortwörtlich uns zurückzulehnen und zu wissen, Gott gibt genug, auch wenn wir nicht viel leisten können. Ja, tue das, wozu berufen bist, aber als Mensch. Und nicht als Sklav und nicht als Roboter. Deshalb Es kam ein Gericht über diese Ungerechtigkeit. Ihr seht hier auf dem Bild eine Darstellung der 10 Plagen vor dem Auszug aus Ägypten. Das ist heute absolut nicht populär zu sagen, dass Gott ein ganzes Volk bestrafen hat für die Ungerechtigkeit. Aber wenn wir das bedenken, was das heißt, dass Gott es ernst nimmt, dass er diejenigen bestraft, die andere ausbeuten, und das zum Teil auch heute noch so ist, dann können wir uns wirklich vor den Augen führen, dieses Herz Gottes, der für diejenigen schlägt, der die leiden. Aber der Plan beinhaltete auch noch einen zweiten Punkt, und zwar das des vergossenen Blutes. Und jetzt muss ich wirklich zugeben, ich kann das in einer Predigt sicher nicht ausholen. Ich kann das sicher auch nicht in einer Vortragsserie ausholen. Oder man kann viel, viel über das Blut reden. Auch, und ich glaube, auch dann werden wir irgendetwas nicht ganz verstehen können, was dieses Mysteriöses ist, was vielleicht uns auch nicht wichtig ist zu verstehen. Aber auf jeden Fall, ich versuche jetzt so wirklich kurz und knackig zusammenzufassen, was ich denke, dass dieses Blut so bedeutet. Und zwar, wenn Gott ein Gericht ausspricht über diese Ungerechtigkeit und dieses Gericht zustande kommt durch die Plagen, welche dann ihren Höhepunkt mit dem Engel des Todes erreichen. Der 10. Plage war ja, dass alle Erstgeborenen getötet werden. Wir verstehen daraus, dass Tod ist die Strafe gegen all dem, was das Leben entmenschlicht, zwangsläufig. Und Gott zieht mit einem Gericht durch das Land, zunächst scheinbar ohne zu unterscheiden, wer zu welcher Kategorie gehört, Ausbeuter oder Sklaven oder eben Unschuldigen. Es sieht aus wie eine Pauschalstrafe. Man könnte sagen, so könnte die maximale Wert erreicht werden, dass wirklich alle, die etwas Böses gemacht haben, wirklich auch bestraft werden. Aber was passiert mit den Unschuldigen? Was passiert mit denjenigen, die nicht Teil dieses Systems waren? Das wäre doch ungerecht, dass diejenigen, die nichts an Schuld haben, in diesem Teil auch bestraft werden. Gott hat dann etwas sich dafür auch gesorgt. Es soll ein Zeichen geben. Und zwar der Zeichen ist, dass diejenigen, die ihre Türpfosten mit dem Blut eines einjährigen, makellosen, männlichen Lammes bestreichen, sie werden übergehen sozusagen. Deshalb heißt das Passafest auf Englisch Passover. Gott passes over. Es gibt keine Strafe, es gibt keinen Tod in diesem Haus. Und so wird dieser Engel wissen, in diesem Haus kehre ich nicht ein. Denn wir wissen uns vor Augen führen, dass auch damals wie auch heute das vergossene Blut des Lammes rettet vom Gericht. Hat immer schon gemacht, wird immer machen. Und so, ich stelle mir vor, dass Jesus, der sich als Lamm Gottes wusste, an diesem Abend, an dem Sedermahl, an diesem Passachfest, wo er kurz bevor er durch Judas angeklagt wurde, segnete an dem Abendzeremoniell das Feuer mit den Worten Baruch Ata Adonai Elohenu Melecha Olam Pri Pri Hakafen. Gepriesen du Herr, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht des Weinstockes. Er hatte in diesem Moment diese ganze Geschichte in seinem Hinterkopf. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ihr das mitnimmt. Wenn Jesus all das gemacht hat, was er gemacht hatte, an diesem Abend, an den nächsten Tag und an den 2 Tage später, er hatte diese Geschichte in seinem Hinterkopf und er hatte eine ganz klare Vorstellung, was für eine Rolle er in der großen Geschichte spielt. Und so habe ich mir ein bisschen versucht zu überlegen, Was könnten so diese möglichen Gedanken bei Jesus sein, als er diesen Segensspruch aussagte? Ich stelle mir das etwas so vor. Jesus steht da und er segnet den Abend und er sagt: Gepriesen du, Herr, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht des Weinstocks. Vater, du bist der Schöpfer schlechthin. Du schufst Himmel und Erde und alles, was sie beinhalteten. Danke, Vater, du hast alles für gut gehalten, als du sie schufst. Danke, Vater, du liebst diese Welt. Unter alle Ungerechtigkeit, du siehst den Menschen und du leidest mit denen. Gepriesen du, Vater, mein Gott, du tust allen Bullies ein Ende setzen. Du hörst zu, du hast einen Plan und dein Plan ist ewig. Danke, Vater, du tatest es schon damals mit dem Pharao und du tust es noch einmal mit dem Satan. Und du wirst es noch einmal tun mit dem Tod. Danke, Vater, darf ich nun diesmal dein Lamm sein. Und danke, dass ich dieses Passahmahl, dieses Sedermahl noch mit meinen Freunden teilen darf. Ehe ich gehe und tue, wofür du mich gesandt hast. Baruch ata Adonai. Elohenu melech haolam, pri hakafen. Gepriesen du, Herr, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht des Weinstocks. Gepriesen du, Herr, unser Gott, König der Welt, Sorger des Blutes, das vom Gericht rettet. Und dann geschah es, was wir alle wissen, dass es geschah am Karfreitag. Jesus wurde gekreuzigt, sein Blut wurde gegossen. Und zuerst einmal haben alle in dem Moment nicht wirklich gewusst, wozu eigentlich. Und hier kommt der dritte Punkt des Planes im Spiel. Jetzt habe ich dann festgestellt, wieso hat das Passafest mit dem Erntedank zu tun. Und zwar, es ist so, dass 3 Tage nach diesem Sederabend, am 2. Tag des Festes, feiert man nach jüdischer Tradition ein Fest namens Hag HaBikurim. Und es ist der Tag oder das Fest der ersten Früchte. Und so genauso wie 2 Tage zuvor man mit dieser zeremoniellen Segen Gott dankte für die Frucht des Weinstockes, so dankte man an diesem Tag ganz, ganz, ganz besonders mit einer Opfer aus der allerersten Ente, die geerntet werden konnte. Das war immer die Gerste. Die Gerste war immer die erste Ernte. Also nach unserem Verständnis oder nach unserem Sagen am ersten Tag der Woche, also an dem Tag nach dem Sabbat, an dem Sonntag feierte man, dass irgendetwas passiert ist, was noch nie zuvor passiert ist. Eine allererste Ernte. Und Paulus in 1. Korinther 15 erinnert uns, was das so heißt. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling oder die erste Frucht der Entschlafenen geworden. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Jesus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Es ist möglich, dass wir heutige Christen ein bisschen vergessen haben, was die ursprünglichen Christen an diesem Tag gefeiert haben. An diesem Tag, wo man eigentlich normalerweise feiert, dass etwas zu allererstes passiert, haben sie etwas Unglaubliches festgestellt, was wirklich zu allererstes passiert. Und zwar, Christus ist auferstanden. Das Lamm, das geschlachtet wurde, lebt wieder. dann, heute und in der Ewigkeit. Und er ist diese erste Frucht. Er ist der eigentliche Erntedank. Er ist der erste Frucht der Auferstehung. Und so wie es ist mit der Ernte, nach der ersten Frucht wissen wir, dass es immer auch die nächste Früchte kommen. Dass es einmal passiert ist, deutet darauf hin, dass es nochmals passieren wird. Was hat also Erntedank mit dem Osterngeschehen und mit unserer Ewigkeit zu tun? Ich glaube, diejenigen unter uns, die mit Bauernhöfen oder auch mit dem Ernten einfach auch vertraut sind, oder ich würde auch sagen, auch Eltern, sie wissen schon, dass es braucht harte Arbeit, Schweiß, Blut und manchmal auch Tränen oder vielleicht viele Tränen. Und es braucht ein Opfer, aber es braucht auch ein Segen von oben. Aber wenn die Zeit kommt, dass die ersten Früchte sich zeigen, dann ist es plötzlich so, als wäre Hoffnung aus einem ganz unsichtbaren Prinzip plötzlich sichtbar geworden. Und diese ersten Früchte zeigen immer auf die kommende Ernte. Es brauchte auch harte Arbeit für unsere Rettung. Aber wenn die erste Auferstehung geschah, passierte viel mehr als nur große Freude für diejenigen, die Jesus liebten. Es zeigte sich die Hoffnung in sichtbarer Form. Der Tod wurde besiegt. Der große Bully, der scheinbar uns alle erwischen soll, wurde niederlegt. Und wir dürfen echt wissen, dass eines Tages wir alle und auch unsere Geliebten wieder neu belebt werden. Wir werden auferstanden werden. Lass uns heute, wenn wir das Abendmahl feiern, darüber nachdenken und Gott loben und danken. Für das Abendmahl möchte ich gerne aus Lukas 22 und aus 1. Korinther 11 lesen. Und als die Stunde kam, setzte sich Jesus zu Tisch und die 12 Apostel um ihn. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Und so auch nach den Worten von Paulus möchte ich den Abendmahl, danke vielmals, segnen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nimmt, isst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch nahm er den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot isst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ihr seid ganz herzlich eingeladen zum Abendmahl. Und wir werden das folgendermaßen machen. Zuerst wird das Lobpreisteam Abendmahl nehmen, damit sie uns während unserem Abendmahl begleiten können. Und nachher, diejenigen unter euch, die euch berufen fühlt, den Abendmahl zu nehmen, werdet bitte in der Mitte kommen und auf der Seite jeweils zurückgehen. Am besten so, dass die ersten Reihen zuerst und nachher die letzteren. Und bitte zuerst diesen Teil, kommt ihr zuerst und geht zurück. Und wenn ihr dann fertig seid, ich bitte dann euch, kommt zuerst und dann in der Mitte und kommt auf der Seite zurück.